Guten Morgen und herzlich willkommen zum Abschluss von unserer Osterserie Hashtag Jesus. Vielleicht habt ihr gedacht, dass der Ostersonntag der Abschluss ist von einer Osterserie. Ich aber habe es immer geschätzt, weil es so viele spannende Geschichten, die gerade nach Ostern passiert sind, dass man zumindest noch einmal eine Geschichte fokussiert, die sich gerade nach Ostern abgespielt hat. Bevor wir aber uns die Geschichte werden uns fokussieren, möchte ich noch eine kurze Zusammenfassung machen von dieser Serie, die wir uns die letzten Wochen fokussiert haben. Und zwar hat es viel mit einer neuen Zeitrechnung zu tun. Wir haben die beiden Feste gefeiert, die beiden Pessachs. Das erste Pessach im Alten Testament, wo eigentlich der letzte Abend war vor dem Auszug von Ägypten, vom Volk Israel. Zudem, dann ein bisschen später, das Pessach, wo Jesus feiert mit seinen Jüngern, wo gleichzeitig das letzte Abendmahl ist und auch Jesus das letzte Abend eigentlich als Mensch auf dieser Welt. Und eins hat das, die beiden Dinge auch gemeinsam. Sie haben gemeinsam, dass eine neue Zeitrechnung startet. Sozusagen sogar eine neue Ära errichtet worden ist. Ein ganz einfaches Beispiel ist, wir leben ja im Jahr 2020. Wir leben aber genau gesagt im Jahr 2020 nach Christus. Also Christus hat, egal ob du gläubig bist oder nicht, hat eine neue Zeitberechnung gemacht. Es gibt eine Zeit vor Christus und es gibt eine Zeit nach Christus. Ich finde es noch ziemlich bemerkenswert, dass Jesus Christus wie für die Zeitrechnung entscheidend ist, dass man alle Zeit anhand von ihm ausrichten. Aber das Gleiche lesen wir im Alten Testament. Im 2. Mose lesen wir, dass Jesus sagt, mit dem Pessachfest, mit dem Fest von dem Auszug vom Volk Israel aus Ägypten, fängt eine neue Zeitrechnung an. Man soll das Fest zuallererst feiern im Jahr. Das bedeutet nicht, dass es gleich ist wie der 1. Januar bei uns, aber es ist das erste Fest gefühlt, fängt das Jahr mit dem Pessach an, mit dem Besten, mit dem Highlight. Also beide der Tatsachen haben wir eine neue Ära, eine neue Zeit eingeleitet. Was ich allgemein noch cool finde, abgesehen von der jüdischen Prägung, ist, dass sie das mit Festen feiern. Es gibt ja noch mehrere jüdische Feste. Und es ist cool, dass auch gerade für die vielen Leute, die dann natürlich nachher das nicht live miterlebt haben, weil die allermeisten Leute sind dann mehrere Jahre oder Jahrzehnte später gestorben, aber bis heute feiert man das Pessach. Und dass es nicht einfach irgendein Geschichtsunterricht ist, sondern trockene. Und dass es auch für Kinder und für junge Erwachsene oder für alle in dem Sinn spannend ist, tut man es mit einem Fest feiern. Ich finde das mega spannend und ich finde das auch sehr gut gelöst, dass man über Jahrtausende jetzt schon das Fest feiert, im Gedenken, was dort passiert ist. Also Festen und Geschichte und Spiritualität, alles in einem. Es ist auch cool, weil es so auf unseren Predigtitel von dem heutigen Sonntag fokussiert. Es ist nämlich Get United, also sich vereinigen. Und das Fest hat immer schon das Potenzial gehabt, dass man zusammenkommt, dass man sich vereinigt. Und wenn ich so darüber nachdenke, dann ist ja die Serie Hashtag Jesus 2020 vor allem auch eine Gemeinschaftsserie. Wir haben immer wieder geschaut, wie die Leute zusammengekommen sind, in den Häusern Slum gegessen haben, zusammengekommen sind, einfach auch aus Ägypten rausgezogen sind, zusammengekommen sind, um das Abendmahl zu feiern, im Bild der Jünger. Und ich finde es auch cool, dass wir abschliessen mit einem Thema, wo es irgendwo durch auch um Gemeinschaft geht, gerade jetzt auch in dieser Zeit, wo wir uns so weit weg sind wie noch nie durch Corona-Krise, sind wir gleich geistlich so nahe wie noch nie. Und meine Frage an dich ist, hast du jetzt durch die Osterzeit vielleicht auch eine neue Ära gestartet? Und das dann vielleicht grösser als eigentlich ist, aber hast du vielleicht durch die Ostertage oder auch durch die 40 Tage Fasten etwas gestartet? Hast du vielleicht auf etwas verzichtet, wo du denkst, hey mal, das ist eigentlich gut, das kann ich irgendwo weiterziehen oder weiterverfolgen? Und dann möchte ich dich und mich herausfordern, dass wir da dranbleiben dürfen, um wirklich diesen Schritt und die Ära weiter zu stärken. Jetzt, wenn wir an die Geschichte zurückkommen, die ich gesagt habe, dass nachdem wir jetzt uns über Jesus und über Mose gedreht haben, zwei Schwergewichte von der Bibel, das kann man sicher so sagen, möchte ich eine Person auf Scheinwerferlicht holen, wo sonst eh ein bisschen Schatten da sein fristet. Und ihr wisst, dass ich das sehr gerne mache, dass ich sehr gerne durch Leute vorhole, die entweder eher unbekannt sind oder, wie in unserem Fall, sogar eher ein bisschen einen schlechteren Ruf haben. Genau, aber ich möchte gerade starten im Bibeltext, das ist Johannes 14, Vers 4 bis 6. Also wer das möchte, aufklicken oder aufblättern, Johannes 14, Vers 4 bis 6. Dort sagt Jesus, den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas, wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Ich bin der Weg, antwortete Jesus, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Thomas, der Zweifler. Thomas, der Ungläubig. Zwei Attribute, die jetzt nicht gerade sonderlich attraktiv tönen und sind. Aber eigentlich mit dem biblischen Verständnis von Zweifel nicht mal besonders viel zu tun haben. Und wir werden in den nächsten 20 Minuten sehen und begreifen, dass die Reputation, danke Dave, vom Thomas viel besser ist, als wir oftmals denken. Und zwar ist mir aufgefallen, dass Zweifel in der Bibel sehr oft immer transparent gemacht werden. Die werden dann einfach nicht rausgestrichen, die werden einfach nicht ignoriert. Die stehen schwarz auf weiß, allgemein auch negative Begleiterscheinungen von der Bibel darstellen, die sind drin, was ich sehr stark finde. Angefangen mit Adam und Eva, die gezweifelt haben und von dieser Frucht gegessen haben. Ein Abraham und eine Sarah, die gezweifelt haben, für mich nachvollziehbar, im höheren Alter als Kind zu bekommen. Aber gleich. Oder auch Mose, der immer gezweifelt hat, ist er wirklich für die grosse Aufgabe bereit? Oder auch gezweifelt hat, ob er wirklich richtig ist, ob er genug gut kann reden kann mit dem Pharao. Oder wo in der Wüste nachher gezweifelt hat, wo die Leute dann wieder zurückgehen auf Ägypten, die alte Sklaverei. Oder auch Elia, ein Prophet im Alten Testament, der Zeichen und Wunder erlebt hat, wie fast kein anderer. Und ein paar Tage später wird er mit dem Leben aufhören, ist er völlig erschöpft und völlig am Boden. Zweifel kommt in der Bibel vor, ganz transparent. Wieso aber tun wir uns oft so schwer damit? Wieso hat Zweifel in unserem christlichen Setting so oft einen negativen, schalen Nachgeschmack? Weil wenn wir zurück zum Thomas gehen, Jesus tadelt ihn nicht. Und man nimmt das auch mal so stark, wird das nachher noch weiter vertiefen, aber Jesus tadelt den Thomas nicht. Und man kann sogar sagen, und das ist nicht rein hypothetisch, dass vielleicht Jesus das bekannte und auferbauende Wort, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, vielleicht gar nicht gesagt hätte, wenn der Thomas da nicht rein wäre und etwas gesagt hätte. Wie gesagt, wir wissen es nicht. Aber einmal mehr müssen wir uns wieder vergewissern, dass wir die Bibel aus der Retro-Perspektive lesen. Also, dass wir schauen müssen, wie war die Situation vor Ort gewesen, wo der Thomas und Jesus und die Jünger auch gewesen sind. Es ist ja Johannes 14, also gerade nach dem Kapitel 13. Und das ist eine von den herausforderndsten Kapitel, finde ich, was jetzt Jesus betrifft. Es fängt ganz schön an in dem Sinn. Jesus tut den Jüngern die Füße waschen. Es ist der Start vom Pessachabend. Dann aber wird's hart. Nachher sagt Jesus, dass er verraten wird von einem von seinen engsten Leuten. Einer, der 3 Jahre mit ihm umgezogen ist. Durch das gibt es einen riesen Tumult. Und bis zuletzt wissen die Leute nicht genau, wer es ist, weil jeder nimmt es auf sich. Nachher sagt Petrus, dass er Jesus nie wird verleugnen wird. Und Jesus wird relativ scharf auch dann sagen, doch, das wird passieren leider. In diesem Zusammenhang antwortet Thomas. Also die Stimmung ist emotional, aus meinem Empfinden, wahrscheinlich auf dem Gerührpunkt unten. Die Leute sind ruhig, sie sind durch, sie sind voller Angst. Was sich jetzt abgespielt hat, die letzten paar Minuten vorher, ist extrem gewesen, mit dem Verrat, mit der Verleugnung. Der grosse Petrus, der vermeintliche Nachfolger, nein, der wird doch nicht verleugnen, es kann doch nicht stimmen, was Jesus sagt. Kennst du die Situation? Die Stimmung ist am Tiefpunkt. Dir fällt etwas auf, aber du hast nicht den Mut, etwas zu sagen. Du bist ruhig, du willst es nicht noch schlimmer machen. Und dann redet Jesus von der Wohnung im Himmel, die er bereit macht und dass sie ihm nachher werden folgen. Und ich glaube, ich vermute, dass der Thomas einfach das ausspricht, was alle Jünger gedacht haben. Jesus, wir haben keine Ahnung, wo du hergehst, von was du redest da genau. Geschweige denn, wo wir hergehen. Die Stille, die aus meinem Empfinden wahrscheinlich geherrscht hat, durchbrechen. Und das ist etwas, was so wichtig ist. Etwas, was man zwar immer wieder hört, aber gleich unumgänglich ist. Du deine Zweifel teilen. Du sie mitteilen. Bring sie wieder Thomas vor Jesus an. Bring sie vor Gott an. Bring sie vor deinen Freunden an, wie das Thomas auch gemacht hat, von seinen Jüngern. Teile deine Zweifel deinem Gott und deinem Umfeld. So dass man gemeinsam aufbauen kann, ermutigen und voneinander beten kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich möchte jetzt zum zweiten Text kommen von Thomas, der noch bekannter ist. Es ist ein längerer Text, du kannst wieder natürlich auch in deiner Bibel lesen, wenn du willst. Ich lese Johannes Kapitel 20, Vers 24 bis 28. Thomas, einer der zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen zählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas aber erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war Thomas auch dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann aber wandte sich Thomas zu. Leg deinen Finger auf diese Stelle hier und zieh dir meine Hände an, forderte ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite. Und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Es ist ein längerer Text. Wir werden in den nächsten Minuten sezieren. Jetzt für mich als Pastor ist klar, was für den ersten Teil zentral ist. Man darf einfach nie fehlen. Man darf keine Celebration verpassen, man darf keinen Podcast verpassen. Du weißt nie, wenn du etwas verpasst ist, was matchentscheidend ist. Der Thomas war nicht dabei gewesen und es ist ihm zum Verhängnis geworden. Zuerst. Aber wenn man es dann so lesen, wirkt es auf den ersten Moment, ich würde es mal sagen, frech. Speziell. Sonderbar. Er will die Hände in die Wunde legen. Also, es ist sehr, sehr speziell. Aber wieder mal versuchen, den Kontext zu verstehen. Jesus hat seine Wunde den Jüngern vorher auch gezeigt. Jesus hat, ich weiß, wir wissen nicht, ob die Jünger ihn gefragt haben, ob das Jesus auch von selber gemacht hat. Aber Jesus hat den anderen Jüngern die Wunde auch gezeigt. Und gut möglich, dass die Jünger gesagt haben, es ist Jesus gewesen, er ist wirklich gewesen, Thomas, glaub uns. Wir haben seine Wunde gesehen. Wir haben sie vielleicht sogar anlangen können, wissen wir ja nicht. Und dann antwortet Thomas, ja, wenn er wirklich ihn gesehen hat und seine Wunde, glaube ich es erst, wenn er auch vor mir steht und ich die gleichen Wunden, die ihr sagt, kann anlangen. Weil auffallend ist ja wieder, Thomas wird von niemandem tadelt. Niemand schimpft mit ihm, obwohl er ein Bit macht, das auf den ersten Moment wirklich sonderbar und frech tönt. Und es ist, Jesus hat immer wieder auch Unglauben und Kleinglauben geschumpfen. Und wieder müssen wir verstehen, die Retroperspektive, dass Ostern, bis Jesus wirklich verstanden ist, bis die Leute das gesehen haben, ist eine extrem dunkle Zeit gewesen. Wir können das uns gar nicht vorstellen, wenn wir sie gar nicht so kennen. Wir wissen auch im tiefsten Karfreitag, dass der Ostersonntag kommt und dass die Hoffnung stärker ist. Es ist vielleicht wie bei einem Hollywood-Film, wo man richtig krass ist und denkst, hey, der Böse ist so böse und der Gute ist wirklich so in Schwierigkeiten. Wir wissen aber, das Happy End kommt. Der Held wird gewinnen, er wird die Frau erobern und der Böse wird besiegt werden. Das hat Thomas nicht gehabt, das haben die anderen Jünger auch nicht gehabt. Wieso hat der Petrus und Johannes den beiden Marias nicht geglaubt, was sie gesagt haben, dass Jesus auferstanden ist? Sie sind gerade ans Grab gerannt. Wieso haben die Emmaus-Jünger, auch Geschichten ein bisschen später, obwohl Jesus mit ihnen mitgelaufen ist, sie immer noch gejammert und gesagt, hey, nein, was alles passiert ist, so krass. Es ist für sie unvorstellbar gewesen, dass es noch weitergeht, dass das noch ein Happy End nimmt. Das Happy End ist so weit weg gewesen. Und wenn wir jetzt uns in den Thomas reinfühlen, er hat ja wie die anderen Jünger, er hat alles aufgegeben. Er hat alles sein und stehen gelassen, um dem Jesus nachzufolgen. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass der Jesus vermeintlich nicht der Messias war, dass er gestorben ist, ein furchtbarer Tod am Kreuz. Und im jüdischen Kontext bedeutet das Schlimmste, weil die Kreuzigung, das ist nur der Verbrecher, sind so gestorben. Der Stempel, dass er ein Jünger war von einem vermeintlichen Messias, aber doch nur gekreuzigt worden ist, wie ein Verbrecher. Er hat gewusst, das bringt er nie mehr weg. Und gerade in der jüdischen Kultur, wo die Kultur von der Ehre, aber auch von der Schande umso grösser ist, der Stempel, obwohl der Thomas wie die anderen Jünger auch sehr jung war, man nimmt an, dass sie Teenies oder ein bisschen älter waren, der Stempel bringst du auch Jahrzehnte später nicht mehr weg. Ich vermute, dass der Thomas wirklich so zerstört und so traurig war über die ganzen Umstände, wie das alles gelaufen ist, dass er nicht bereit war, eine Hoffnung nochmal neu aufzubauen. Einfach so schnell. Er hat schon so viel investiert, er hat so viel gehofft und gelitten mit Christus, hat so viel verzichtet. Er hat sich nicht mehr die Finger verbrennen. Und das ist etwas, was ich immer wieder erlebe und das tut mir jedes Mal selber auch weh. Wenn Leute jetzt in verschiedenen Situationen sich investieren, vielleicht zerbricht eine Beziehung und man sagt, hey, ich mache mich nie mehr so verletzlich. Ich will mich nie mehr so öffnen. Oder vielleicht hast du dich investiert im Geschäft oder in einer Kirche, sonst in einem Verein. Es hat blöd geendet, es hat Missverständnis gegeben. Es sind Probleme auftaucht, es ist vielleicht schlecht kommuniziert oder etwas gelöst oder bist übergangen worden, was auch immer. Und du sagst, das ist für mich gewesen. In der Arbeit mache ich nur noch Dienst nach Vorschrift. In einem Verein, in einer Kirche oder was auch immer, mache ich nur das Minimum, wenn ich überhaupt noch gegangen. Man verschließt sich aufgrund von der Enttäuschung. Und ich vermute und glaube, dass Thomas zweifelt hat aufgrund von der Enttäuschung. Der Werner de Boer, ein brillanter Theologe, hat über Thomas ein bemerkenswertes Zitat verfasst. Er hat geschrieben, Thomas ist nicht Zweifler aus Wohlgefallen an Kritik und Besserwissen, sondern er ist Zweifler aus Not und aus heißem Verlangen nach Gewissheit. Wir sehen also, es gibt wie zwei verschiedene Variationen von Zweifel. Es gibt einen destruktiven Zweifel, und es gibt einen konstruktiven Zweifel. Und es ist so leicht, den christlichen Glauben destruktiv zu bezweifeln. Es gibt so viel Angriffsfläche, weil Glauben immer Angriffsfläche bietet. Und gleich muss ich dann nämlich schmunzeln, wenn wir jetzt mal Klammer aufmachen, eine Evolutionstheorie anschauen, wo auch so viele Fragezeichen offen sind. Man braucht auch für das Glauben, genauso wie man es beispielsweise für ein Schöpfungsgericht braucht. Aber machen wir Klammer wieder zu. Glauben bietet immer Angriffsfläche für Zweifel, vor allem für Destruktive. Aber das Schöne ist, dass Jesus am Thomas auf seine konstruktiven Zweifel eingegangen ist. Dass er nicht tadelt hat, sondern dass er es zugelassen hat. Jesus geht auf unsere konstruktiven Zweifel ein. Oder anders gesagt, Gott haltet unsere konstruktiven Zweifel aus. Was ist jetzt der Unterschied zwischen einem, oder ein weiterer Unterschied von einem konstruktiven und einem destruktiven Zweifel? Jesus fordert den Thomas raus, zu glauben. Jetzt soll er sich entscheiden. Ein konstruktiver Zweifel drängt auf eine Entscheidung. Ein destruktiver ist vielfach so, dass er bleibt, dass man sich um sich selber dreht. Dass man denkt, so ist es, vielleicht auch unbewusst. Eben wie es Deborah sagt, einfach aus Kritik, aus Besserwissen. Und ein konstruktiver Zweifel, der ringt, der versucht etwas zu lösen. Der versucht Unverständnis abzubrechen, zu erforschen und zu verstehen, was dahinter ist. Er zielt auf eine Entscheidung. Er zielt darauf, dass es nicht ein ewiger Zustand ist, sondern dass man bereit ist, immer wieder neu hinterfragen, immer wieder neu anzuschauen, was da dran ist. Auch wenn es manchmal sehr schmerzhaft und sehr herausfordernd ist. Und ich möchte zwei Beispiele erzählen, wie der Prozess kann aussehen kann, persönlicher von einem meiner besten Freunde und ein kleiner Punkt von mir selber. Und zwar habe ich das erlebt, wo Joel Sutter vor ein paar Jahren sein dritter Bub nach 13 Tagen gestorben ist und von einem Herzfehler, wo leider nicht mehr wiederhergestellt werden konnte. Selten habe ich so einen engen Freund so am Boden gesehen. So viel Zweifel. Aber ich habe das so stark gefunden, wie er einfach da sich einfach Gott gesucht hat, sein Umfeld auch gesucht hat und die vielen Zweifel, die er hatte, immer konstruktiver geworden sind und vor Gott angelegt und bewegt hat. Und so schön jetzt gesehen, natürlich freut es mich auch mega, dass er jetzt zwei Töchter jetzt noch hat. Aber so schön zu sehen, einfach auch in dem tiefen Tal von Tränen, von Schwierigkeiten, von Fragen, von Angst, wie mit diesen Zweifeln auf so eine gute und konstruktive Art umgegangen ist, wie er das vor Gott angetragen hat, wie er das in der Familie oder in seinem Freundeskreis bewegt hat, finde ich wirklich hochachtungsvoll. Oder in einem kleineren Beispiel, ich habe ja schon erzählt im Rahmen dieser Serie, dass ich das mega störend gefunden habe, wie viele Leute einfach im Rahmen dieser Plage auch gestorben sind. Wie viele Ägypter das gestorben sind, wie viele Tiere das gestorben sind, wie viele Felder und Flüsse alles einfach verseucht worden sind. Und das hat mich gestört, das hat mich richtig gestört. Und auch der Pharao, der so hartherzig war, wo ja die Bibel sogar beschreibt, dass es halt so muss sein, das hat mich gestört und hat gedacht, hey, was ist mit dem auf sich? Letzten Sonntag habe ich erzählt, dass mir wie geholfen hat zu verstehen, dass Gott das verschiedenste Plagen gegeben hat. Immer wieder in der Hoffnung, dass man früher einlenkt. Oder auch, dass der Vorgänger vom Pharao leider genau das Gleiche gemacht hat, und zwar der erstgeborene Sohn der Hebräer hat umbringen lassen, einfach dass, aus Angst, dass sie sonst zu viel werden. Und da hat es keine Vorankündigung gegeben, da hat es keine 10 Möglichkeiten gegeben von der Umkehr, sondern einfach nur die feige, böswillige Tat. Aber jetzt habe ich letzte Woche etwas erfahren, was mich beeindruckt hat dazu. Und zwar nach dem Gründonstagabend mit einer Frau zusammen einen Pessachabend gefeiert. Also den Sederabend, das Lamm, die bitteren Kräuter, die Weinbecher. Und in der einen Auslegung tun die Juden mit dem Finger, den Finger in den Weinbecher tunken und tun 10-mal einen Tropfen von dem Wein auf die Serviette tupfen. Und das sieht dann aus wie unsere alten Kinderbilder. Und dann macht sie wie so 10 Punkte an der Serviette. Und die 10 Punkte, wie steht für Blut? Es sind wie mehr gedankt dem Blut, das die Ägypter im Rahmen von diesen Plagen haben müssen lassen. Ich finde es auch stark, dass es im Pessach nicht nur um Befreiung geht. Dass es nicht nur um das Happy End geht, wo sie da feiern. Sondern dass sie mit dem Symbol auch die Ägypter gedenken. Und was sie verloren haben an Menschenleben und an Natur und Landwirtschaft. Und das bringt mich zum Schlusspunkt, dass Zweifel unseren Glauben auch stärker machen können. Eben genau, wenn man Sachen neu hinterfragt, wenn man Sachen neu erforscht, wenn man Sachen neu vor Gott anlegt, manchmal unter Tränen, manchmal unter Schmerzen. Aber dass wir dranbleiben und nicht auch sagen, mein Glauben ist fertig und gut ist, sondern dass wir dranbleiben in einem Infight mit Gott und mit unseren Leuten. Und das ist auch das Happy End, das der Thomas betrifft. Weil der sogenannte Ungläubige, der sogenannte Zweifler, ist einer der bemerkenswertesten Missionare geworden. Er hat das Evangelium bis auf Indien gebracht. Und notabene eine Zeit ohne Flugzeug, ohne Auto, ohne TÜV. Extrem stark. Millionen von Leuten berufen sich immer noch auf den Thomas. der sagt, er hat in unserem Land hat er den Glauben zu allen Rest hineingebracht. Sein Renommee ist gewaltig, obwohl sein Ruf dem nicht immer gleich kommt. Aber ich finde es bewundernswert, was man von Thomas, was ich, was du von dem lernen könnt. Ich möchte zum Gebet kommen. Jesus Christus, ich möchte dir danken. Ich möchte dir danken, dass du ein Gott bist, der unsere Zweifel handeln kann. Ich möchte dir danken, dass du es nicht auf die Seite schiebst und sagst, wie kannst du nur und jetzt solltest du doch langsam wissen. Du bist ein Gott, der von unserer Situation kennt und auf die eingeht. Du siehst, ob man einen Zweifel einfach nur destruktiv zum etwas besser wissen macht oder ob man zweifelt aus einer Not, aus einem Verlangen nach Gewissheit, wie wir es auch gelesen haben. So wie das ein Thomas, Verlangen nach Gewissheit, dass du wirklich der lebendige Gott bist. Und so bitte ich dich, dass wir unsere Zweifel, die wir haben, dass wir sie teilen können, dass wir sie dir teilen zuallererst. Aber auch, dass wir eine Familie oder Freunde haben, die wir sie teilen können, dass wir eine Kirche haben, wo wir sie teilen können, wo wir ernst genommen werden, wo wir ermutigt werden, wo wir herausgefordert werden, dran zu bleiben im Glauben. Sich nicht zufrieden geben, was wir schon haben, sodass wir immer dran sind, unseren Glauben, unsere Gewohnheiten zu überprüfen und gemeinsam weiterzuwachsen. Da bitte ich dich auch als ISF Alter auf, dass wir immer dran sind. Einfach nicht stehen bleiben, sondern dass wir die Werke können tun, die du für uns vorbereitet hast. Danke, himmlischer Vater, dass du für uns bist, dass du mit uns in die Osterzeit kommst und dass du mit uns auch die Nach-Osterzeit kommst. Amen. So, ich habe jetzt also Feierabend, aber wer nachher möchte die Claudia hören mit ihrem Schluss sagen, dann empfehle ich, nachher dran zu bleiben. Du kannst jetzt aber auch stoppen und noch ein Lied hören oder selber für dich auch noch beten oder in der Gemeinde, wo du bist, beten. Ich danke dir und nachher, wie gesagt, Claudia mit dem Schluss sagen, danke dir auch vielmals dafür.
Ihr Lieben, ich freue mich, ich den Schluss sagen dürfen zu überbringen. Die wollen und kennen, dürfen gerne dazu aufstehen, um so die Segensdusche zu empfangen. Es segne dich der barmherzige Gott. Er gehe mit dir durch deine Ängste und Zweifel und lasse dich durch sie gereift, ein mutiger und zuversichtlicher barmherziger Begleiter oder Begleiterin für Zweifelnde und Angsterfüllte sein. Was Gott in uns tut, tut Gott durch uns für unsere Mitmenschen. Ich wünsche euch allen eine wundervolle Woche.